Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ist der Spitzenverband der werbungtreibenden Agenturen, Werbemedien und deren Verbände. Seit Jahrzehnten arbeitet er daran, dass dieser Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft politisch ausgewogene und wirtschaftlich optimale Rahmenbedingungen vorfindet und nicht von Werbeverboten und Regularien erstickt wird. Bei mir im Out of Home Podcast ist Bernd Naun, der Hauptgeschäftsführer. Hallo Bernd.
Hi, Markus, grüß dich.
Sag mal, wie geht's eigentlich der deutschen Werbewirtschaft?
Ja, im Moment noch besser als weiten Teilen der Gesamtwirtschaft. Also das kann man so sagen. Wir haben ja die Daten für 24 im Mai und jetzt dann im Juni nochmal aktualisiert herausgegeben. Das ist eine Tatsache. Aber trotzdem warten wir natürlich, wie die Wirtschaft insgesamt, darauf, dass der insbesondere von der neuen Koalition versprochene wirtschaftspolitische Ruck jetzt durchs Land geht. Denn es ist durchaus fraglich, dass die Werbewirtschaft auch in 2025 so performen kann wie in 2024, also besser als die Gesamtwirtschaft. Ich denke, die Daten kennst du. Insgesamt hatten wir schrumpfendes BIP in 24, 0,2% minus. Werbewirtschaft hat performt, also ist gewachsen insgesamt. 3,1% mehr Investitionen bei den Nettoeinnahmen der Werbeträger insgesamt aggregiert betrachtet, plus 3,5%, knapp die Gesamtmarktgröße, die 15 Milliarden, fast erreicht, auch Wachstum. Das ist alles positiv, aber auf Dauer in einer weiter rezessiven Wirtschaft, ob wir uns weiter davon so abkoppeln können, das ist durchaus fraglich.
Für viele ist Werbung ja nur bunte Bilder. Werbung sichert Wachstum, Innovation und Wettbewerb. Das muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Wie siehst du denn die gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung der Werbewirtschaft?
Ja, in der Tat, sehr bedeutsam hoch. Also wenn wir uns mal die ökonomische Seite anschauen, Werbung ist da wirklich weit mehr als bunte Bilder, in der Tat. Werbewirtschaft steht ja, wie ich sagte es vorhin, für einen Markt von knapp 5 Milliarden. Das sind 1,2% vom Bruttoinlandsprodukt, Gesamtbruttoinlandsprodukt. Und das ist volkswirtschaftlich ein wirklich bedeutsames Volumen, das für gesellschaftlichen Wohlstand steht, dazu beiträgt. Und am Ende auch, ja, muss man auch sagen, auch Staat mitfinanziert, Sozialstaat mit ermöglicht. Also in 2024 hat die Werbewirtschaft 38 Milliarden in kommerzielle Kommunikation investiert. Und wenn man weiß, das ist durch Studien belegt, dass jeder investierte Euro ein Mehrfaches an BIP-Zuwachs generiert, konkret Werbemehraufwand von 100 Millionen führt zu einem Anstieg des BIP um 300 Millionen, dann sieht man den gewaltigen Hebel. Wir haben in 24 stiegen die Werbeinvestitionen um rund 1,06 Milliarden Euro. Also das bedeutet, dass allein durch dieses Wachstum mehr als 3 Milliarden beim BIP hinzugekommen sind. Das sind doch sehr namhafte ökonomische Eckdaten. Und du sagst gesellschaftlich, ja, das nennen wir also hier so Public Value. Ja, also neben Wachstums- und Wohlstandseffekten hat Werbung auch einen wirklich bedeutsamen Public Value, insbesondere durch die Refinanzierung von Journalismus, Medien und Meinungsbildung. Also ohne Werbefinanzierung, mit weniger Werbefinanzierung, weniger Medienvielfalt, Qualität, Innovation und breite Zugänglichkeit von Inhalten. Und das in allen Bereichen, also Journalismus, Sport, Unterhaltung, Kultur und natürlich auch Services. Und das ist, denke ich, angesichts der gesellschaftspolitischen Lage ist das ein ganz bedeutsamer Faktor. Also wir können auf die Beiträge der Werbewirtschaft als Ermöglicher von Demokratie, einem qualitätsvollen öffentlichen Gespräch, einer faktenbasierten Meinungsbildung in der heutigen Zeit nicht verzichten. Wir müssen mehr denn je darauf hinweisen, dass das zu erhalten ist.
Jetzt muss man aber sagen, die Werbewirtschaft ist im Umbruch. Längst dominieren große amerikanische Online- und Videostreaming-Plattformen, auch hierzulande. Und klassische deutsche Content-Angebote, du hast gerade den Journalismus angesprochen, die haben es wirtschaftlich immer schwerer. Wie groß ist denn das Gewicht der Riesen aus Übersee, wenn man so den deutschen Werbemarkt anguckt?
Ja, das ist nicht nur groß, das ist übergroß, erdrückend geradezu. Also, dass immer mehr Werbeinvestitionen gehen, das ist ganz klar. Das hat mit dem Mediennutzungsverhalten zu tun in die digitalen Kanäle, die insgesamt jetzt mehr als 50% des gesamten Werbemarkts ausmachen. Aber innerhalb dieses Segments, des Digitalsegments, sind es ganz wenige Unternehmen, Google, Amazon, Meta und stark steigend, dann auch TikTok, vereinnahmen dieses Wachstum. Also stehen für über 70% der digitalen Werbeinvestitionen. Und das bedeutet eben klar ausgedrückt, dass die Wachstumschancen, dass die Handlungskorridore für alle anderen Anbieter in der digitalen Kundenansprache, Vermarktung und dann auch in der Produktion von Inhalten immer enger werden.
Ihr beschäftigt euch ja wahnsinnig viel mit dem Thema Werbung, logischerweise als ZAW. Würdest du mal sagen, das ist ein fairer Wettbewerb, den wir da sehen zwischen den deutschen, wie auch immer europäischen Content-Produzenten und dem, was da aus Übersee kommt?
Ich würde es so ausdrücken, also unter den Bedingungen, die schon seit längerem und jetzt dann auch in Zahlen, wie gerade ausgedrückt, im Augenblick real existieren, sind weite Teile der Werbemärkte und ganz prominent vor allem dann die bedeutsamen zukünftig und jetzt so bedeutsamen Online-Werbemärkte, die sind nicht mehr mit Mitteln des Preis- oder Qualitätswettbewerbs bestreitbar. Also wir haben da handfeste Wettbewerbsdefizite, die Marktpositionen der Gatekeeper-Plattformen, die einen enormen Datenreichtum, Vorsprung auf ihren Plattformen in den von ihnen orchestrierten Ökosystemen haben, die eine enorme Regelsetzungsmacht, eine einseitige Regelsetzungsmacht haben und diese auch ausnutzen, teilweise auch missbräuchlich. Es gibt ja prominente kartellrechtliche Verfahren. Das alles schließt effektiven Wettbewerb mit normalen Mitteln weitgehend aus mittlerweile. Die Gründe dafür sind wirklich gut erforscht, belegt. Die Marktdaten, ich sagte es, wie die realen Investitionsströme verlaufen, belegen das auch. Und insofern kann man nur sagen, nein, fairen Wettbewerb gibt es in weiten Teilen so nicht mehr.
Ich erinnere mich an eure Hauptversammlung im Mai, wo du mir tatsächlich einen Schrecken eingejagt hast bei deiner Prognose zur Entwicklung der Nettoumsätze und der steigenden Rolle der GAFA sozusagen für den deutschen europäischen Werbemarkt. Wie siehst denn du das perspektivisch?
Ja, besorgniserregend. Also wir sind nahezu an Kipppunkten angelangt und müssen auf jeden Fall gegensteuern. Also wenn mittlerweile nahezu Hälfte des deutschen Mediabudgets an Plattformen geht, die immer weiter und auch über alle Konjunkturphasen hinweg überproportional weiter wachsen, dann werden eben, wie ich es vorhin schon sagte, die Korridore für nationale und europäische Player, für deren Inhalte und Innovationen, die ja durch Werbung refinanziert werden müssen, die werden halt immer enger, ne? Und darunter leidet die Verbreitung von Inhalten, verantwortlichen Inhalten mit hohen Qualitätsstandards. Und natürlich leidet da auch drunter die freie Zugänglichkeit solcher Inhalte für breite Bevölkerungsschichten, weil Werbung steht halt insbesondere im Digitalen dafür, dass Dienste, Inhalte frei zugänglich sind überhaupt. Und die Idee, dass wir alles durch Pay refinanzieren, die ist keineswegs realistisch. Da reichen die Budgets der Nutzer nicht. Und insofern hat das wirklich eine echte gesellschaftspolitische Dimension. Also die Besorgnis resultiert eben auch daher, dass wenn es ganze Bevölkerungsschichten, Altersgruppen, Landstriche gibt, die ihre Sicht auf die Welt aus den Algorithmen von Plattformen beziehen und vielleicht dann jetzt noch, wir kommen ja bestimmt auch noch auf AI zu sprechen, dann auch sozusagen ihren Informationsstand durch Maschinen beziehen, ja, dann haben wir wirklich auch gesellschaftspolitisch Kipppunkte erreicht, ja. Und im Übrigen, am längeren, aber auch gar nicht mehr so fernen Ende, ist die Entwicklung auch für die Werbung treibende Wirtschaft keine positive. Denn gerade Werbung treibende sind ja auf einen funktionierenden Wettbewerb im Werbeträger- und Mediensystem angewiesen, ja. Also es geht um mediale und ökonomische Souveränität des Landes und Europas. Ja, besorgt. Und da sind wir darüber sehr besorgt.
Bleiben wir doch gleich mal am Thema KI, wo du es gerade angesprochen hast. Künstliche Intelligenz ist ja was, was irgendwie inzwischen alle Bereiche der Contentproduktion, der Werbewirtschaft, generell der Gesellschaft durchdringt. Wie siehst du denn da die Perspektive? Du hast gerade eben sehr schön gesagt, Mensch, die Algorithmen setzen uns was vor, was automatisiert in sozialen Medien und woanders und auf die Plattform gespült wird. Gibt es überhaupt eine Chance, was dagegen zu tun? Oder ist es so, dass wir sagen, am Ende des Tages werden wir irgendwann in den nächsten Jahren automatisiert Inhalte vorgesetzt kriegen, die irgendeine künstliche Intelligenz irgendwo zusammengesammelt, produziert und uns vorgesetzt hat?
Naja, also das sind ja nicht hier KI-feindlich aufgestellt, ja. Ja, das ist völlig klar, dass das KI, wenn ich jetzt mal so nach vorne schaue, 5 Jahre, das ist schon ein allerdings sehr weitreichender Zeitraum. Und man muss ehrlicherweise sagen, kein Mensch kann wirklich belastbar sagen, was in 5 Jahren ist. Aber so viel ist mal klar, dass sowohl auf der Ebene der Kreation von Werbung, als aber auch im Mediageschäft, ja, KI vollkommen weiter wachsen wird, eine enorme Stellung einnehmen wird. Und ich spreche jetzt ja vor allem natürlich für die werbewirtschaftliche Seite. Ich kann jetzt gar nicht so genau über die Inhalte, wie zukünftig Journalismus aussieht, ja, unter den Bedingungen von KI sprechen. Aber ich kann darüber sprechen, wie die Refinanzierung dieses Journalismus aussieht. Und da wird natürlich mit durch den steigenden Einsatz von KI auch im Mediageschäft werden diejenigen, die jetzt schon eine überragende, dominante Marktposition haben, ich habe da vorhin davon gesprochen, die werden möglicherweise noch weiter zuwachsen und eine geradezu vollkommene Marktdominanz erreichen. Immer vorausgesetzt, es geschieht nichts. Aber es gibt durchaus ja Möglichkeiten, es gibt Regularien. Wir müssen sie allerdings dann auch anwenden.
Europäische Regularien, oder?
Unter anderem, also die Bestandsaufnahme, dass die Märkte so nicht mehr bestreitbar sind, hat eben ja zur Gesetzgebung geführt. Ein maßgebliches Gesetz ist der Digital Markets Act auf europäischer Ebene, aber wir haben auch national GWB-Novellen erlebt und haben hier auch eine neue eigenständige Form der Regulierung, also Juristen als Paragraph 19a GWB bekannt. Und das sind genau diejenigen Gesetze, die eben es ermöglichen sollen, dass wir mehr Wettbewerb in den digitalen Zusammenhängen und dann eben auch in den digitalen Werbemärkten haben. Ja, nur verwirklichen die sich nicht von selbst. Ja, die geben zwar zumindest der DMA schon Kraftgesetz Vorgaben, die gelten, ja, aber müssen natürlich auch durchgesetzt werden, weil Plattformen natürlich nicht so leicht einfach dann sich daran ausrichten, ja. Und das ist ein sehr schwieriges Geschäft. Das ist ein Langstreckenlauf, der kann gelingen. Allerdings sind wir im Augenblick natürlich aufs Höchste besorgt, wenn wir die großpolitischen Entwicklungen sehen, jetzt konkret in den jüngsten Tagen, du wirst es auch vernommen haben, der Handelsstreit, die Zolleinigung wurde erzielt, schon problematisch genug, glaube ich, für einige Branchen, hinterhergeschoben, jetzt jüngst, ich glaube gestern oder vorgestern vom Weißen Haus, die klare Ansage, dass der DMA und ich glaube mitgedacht auch nationale digitale Wettbewerbsregularien auf amerikanische Unternehmen nicht Anwendung finden sollen. Andernfalls weitere Zölle dann im Raum stehen. Ja, also das ist natürlich ein veritabler Druck und da brauchen wir Widerstandskraft. Also wenn hier jetzt durch solche Politik dann geltendes Recht, auf das wir ökonomisch unbedingt angewiesen sind, weil wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit und die fairen Wettbewerb in diesen Märkten wiederherstellen. Das geht nicht durch Bitten und Appelle oder solche Interviews. Das geht nur durch harte Gesetzgebung und deren Anwendung. Die haben wir ja nicht umsonst gemacht in Europa. Wenn die jetzt nicht mehr richtig beachtet wird, wenn wenn Fälle nicht aufgegriffen werden, wenn bestehende Fälle, wir sehen gewisse Indikationen dafür, nicht richtig weitergetrieben werden, obwohl natürlich die Kommission in Europa alle sagen, nein, das ist kein Bestandteil der Verhandlungen, das lassen wir uns nicht außer Hand nehmen. Aber wir sehen eben auch, dass die Dinge langsam ins Stocken geraten. Und wenn das jetzt vollständig passiert, wenn man sich dem auch beugt, ja, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig, noch digital in Europa, in Deutschland souverän, wettbewerbsfähig agieren zu können. Denn diese Regulierung ist der einzige Weg, die Märkte noch zu öffnen.
Jetzt hat Regulierung ja immer zwei Seiten oder ist ein zweischneidiges Schwert, auch wenn es aus Brüssel kommt. Da gibt es den Digital Services Act, den du erwähnt hast, den Digital Markets Act, die Datenschutzgrundverordnung. Alles Themen, die ja auch in die Medienwelt reinspielen. Ihr seid sehr aktiv in Brüssel, ZAW, tut da viel für die deutsche Werbewirtschaft. Wie beurteilst du das? Würdest du sagen, ja, die EU ist auf der einen Seite natürlich Schutzschild, wie du es gerade beschrieben hast. Auf der anderen Seite ist sie ja auch eine Institution, die uns in Deutschland in der Medienwirtschaft durchaus, ich sage nicht Ketten anlegt, aber durchaus beeinflusst.
Ja, das ist richtig. Also es gibt Do's und Don'ts. Ja, zu den Do's habe ich gerade gesprochen. Das ist wirklich eine aktive, proaktive Wettbewerbspolitik und Anwendung. Die brauchen wir. Ja, aber es gibt gleichzeitig natürlich auch die große Notwendigkeit, die ökonomische Lage in diesem Kontinent und insbesondere in Deutschland adäquat zur Kenntnis zu nehmen. Und da ist dann eine Schlussfolgerung, dass wir uns weitere kleinteilige, inkohärente und überregulierende Gesetzgebungsrunden, insbesondere dann auch im Bezug auf Werbung, digitales Marketing, insbesondere aber auch im Offline-Bereich wirklich nicht leisten können. Und da sind wir mit dem Koalitionsvertrag dieser Regierung ziemlich, ziemlich einverstanden. Ich glaube, die Papierlage dokumentiert, dass die Lektion gelernt wurde, dass man versteht, was wichtig ist, was benötigt wird und was auch dann jenseits von Maß und Mitte liegt. Aber Europa ist nun mal ein anderes Feld. Da sind wir durchaus nicht so sicher, dass da schon alle den Schuss und die Erfordernisse der Zeit wirklich verstanden haben.
Ein wichtiges Thema finde ich zumindest, wenn man, was ich hin und wieder mal tue, sich auf irgendwelchen TikToks oder anderen dieser Welt rumtreibt, die Kennzeichnung von Werbung, gerade zum Beispiel bei Influencern. Die EU verschärft hier die Regeln, um mehr Transparenz zu schaffen, und Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen am Ende und natürlich auch irreführende Inhalte abzumahnen. Die Frage ist, ist das der richtige Weg? Brauchen wir auch da sozusagen eine klare Trennung? Ich würde sagen, ja, klar, zwischen Content und Werbung. Aber natürlich ist es so, dass so eine Regularie dann auch immer hier wieder was ist, was in die Logik einer Werbekommunikation und einer Werbevermarktung reingreift, ne?
Ja, du hast recht. Das ist ja mal ein sehr praktisches Anwendungsbeispiel für das, was ich vorhin sagte. Also es ist völlig unbestritten, da stehen wir auch zu 100% dahinter. Also kommerzielle Kommunikation, Werbung, insbesondere auch natürlich dann auch durch Influencer. Es gibt ja überhaupt keinen Grund, dort anzunehmen, dass es da anders sein müsste. Da muss transparent sein, muss getrennt sein, muss gekennzeichnet sein. Ja, Schleichwerbung ist hier genauso wenig zulässig wie die Irreführung der Verbraucher in anderen Mediengattungen und Bereichen. Das ist völlig klar. Ja, die Kommission in der Tat plant, das nennt sich Digital Fairness Act, ja, plant hier in Bezug auf Influencer-Marketing Regeln zu erlassen. Allerdings gibt es, und das ist schon ziemlich lange, durch europäische und nationale, aber eben auch europäische Gesetzgebung gibt es diese Regelungen im Bereich. Also die Trennung, die Kennzeichnung ist geltendes Recht. Es gibt dort wirklich keine Lücke. Und wir sehen deshalb eigentlich da überhaupt keinen neuerlichen Regulierungsbedarf. Wenn es Dinge gibt, die man sich anschauen muss, dann liegen die vielleicht auf der Durchsetzungsebene. Ja, diese Regulierung, diese Vorgaben der Kennzeichnung, wenn werblich kommuniziert wird durch Influencer, dann auch durchzusetzen. Aber auch hier, jedenfalls für Deutschland, sehe ich da auch, wenn ich die Aktivitäten der Medienanstalten sowohl aufklärend, hinweisgebend, aber auch durchsetzend, ja, auch mit Mitteln des Ordnungsrechts, Und wenn ich zivilrechtliche Möglichkeiten, Stichwort Wettbewerbszentrale, was die macht, was Verbraucherschutzorganisationen, die klagebefugt sind, machen, ja, dann sehe ich auch für Deutschland da in Hinsicht kein größeres Problem. Das ist wirklich jetzt so ein ganz konkretes Beispiel, wenn man sich fragen muss, ob Europa hier auf dem richtigen Weg ist, eine Regulierung, die wir nicht bräuchten, zu verdoppeln, vielleicht auch noch weiter auszuweiten, die Dinge komplexer, schwieriger zu machen, statt sich lebenswirklich vielleicht um die Dinge zu kümmern, die wir machen können und sollten, vielleicht in den Ländern, in denen die Durchsetzung noch nicht so gut ist, da nehme ich Deutschland echt für aus, voranzubringen.
Bringen wir mal ins Inland. Du hast vorhin die Koalition angesprochen und wenn wir da mal weiterspringen im Koalitionsvertrag, dann sehen wir, dass eine Sache glücklicherweise kein Thema mehr ist. Da geht es um Werbeverbote. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir die Presse sehen, immer mal wieder sowas aufpoppt an der einen oder anderen Stelle. Es gibt irgendwie Interessenverbände oder irgendwelche Einzelstimmen, die immer noch meinen, man sollte bei Süßwaren, Salz, Fett und sonst wie klimaschädliche Produkte, habe ich neulich wieder was gelesen, Werbung verbieten, was immer man von der Sinnhaftigkeit halten kann, weil wir wissen, glaube ich, beide, dass es relativ wenig Sinn macht, Menschen durch sowas erziehen zu wollen, also durch Vorenthalten von Meinung oder von Werbung. Was mich interessiert ist, in so einer Situation, in der wir ja merken, wie uns umzingelt sozusagen irgendwelche Demagogen Meinungsfreiheit einschränken, ob es jetzt über dem Atlantik ist, ob es nach Osten gerichtet ist. Man merkt, dass sich da sozusagen Meinungsbildung immer weniger, wie sagt man so schön, durch freie Medien entfalten kann oder immer weiter eingeschränkt wird. Wie siehst du das, wenn man jetzt anfängt, diese Diskussion zum Glück abgeebbt, wenn man anfängt, generell etwas zu verbieten, was Kommunikation, werbliche Kommunikation ist, ob es in Medien, im öffentlichen Raum oder sonst wo ist? Das muss dir ja die Nackenhaare aufstellen, oder? Weil es für die Gesellschaft ja einen riesen Impact hat.
Ja, klar. Ja, es ist so. Das ist eben auch ein wichtiges Betätigungsfeld für uns. Und du sprachst über den Koalitionsvertrag. Ja, es stimmt. Die Papierlage, das sieht besser aus. Ja, aber natürlich wird auch weiterhin, sag mal, wie soll ich sagen, der irrlichternde Ansatz, ja, komplexe gesellschaftliche Herausforderungen mit Kommunikationsverboten zu begegnen. Also, konkret Werbung durch Gesetz zu verbieten, ja, der wird weiter ventiliert. Du hast ja auch selber gesagt, ne? Erstmal, ich glaube, wichtig ist zu erkennen, welche Motivation dahinter steht, ja. Das ist das eine. Also, ich meine, es geht dann wirklich nicht um Aufklärung oder ähnliches. Das ist ja ziemlich genau das Gegenteil, ja. Also, der bei komplexen Problemlagen schlicht verbietende, öffentliche Kommunikation verbietende Staat, der ist ja sicherlich nicht dem Geist der Aufklärung verpflichtet, sondern eben der Bevormundung. Aber es hat auch eine gewisse, das muss man ehrlicherweise sagen, eine gewisse politische Rationalität, ja. Es geht eben um die Behauptung von Problemlösungskompetenz. Es geht darum, den eigenen politischen Aktienkurs nach oben zu treiben, die Bestätigung bei der eigenen Peer. Und es geht auch, ja, alles andere wäre naiv, es geht auch um politisch-kommerzielle Interessen, handfest, also um die Finanzierung zum Beispiel von Kampagnenorganisationen, in denen solche Narrationen gebildet werden, die dann auch immer gleich zu einem Spendenaufkommen oder mit entsprechenden Spendenaufrufen verbunden werden, ja, sich einzusetzen gegen die Wirtschaft, gegen die Werbewirtschaft, hier für Verbote zu sorgen und dann am Ende das Übergewichtsraten bei Kindern zu senken. Das sind eben auch solche handfesten Interessen, auch Finanzierungsinteressen, die dahinter stehen. Ja, das ist natürlich an der Sache gemessen total engstirnig. Ja, das sind Scheinlösungen, aber die können eben auch politisch rational sein, solange die Zeche eben andere zahlen und die Wähler, zumindest die eigene Peer, die man sich so ausdenkt, scheinbar nicht negativ betroffen ist. Und das ist deshalb auch so wichtig an unserem Job, ne? Also unser Job ist eben, diese Zusammenhänge offen zu legen, die realen Folgen solcher Verbote und die eben negative Leistungsbilanz einer solchen Verbotspolitik offen zu legen. Und was evidenzbasiert und ganz, ganz nüchtern. Also ich würde sagen, an diesem Ende des Spielfelds findet die Aufklärung statt. Und wie du sagtest, wir sehen im Augenblick, jedenfalls in Deutschland, dass die Politik zuhört, besser zuhört als in der Vergangenheit, versteht auch, was eben alles da dran hängt. Allerdings auch hier, Europa hat viele Befugnisse und Kompetenzen und dort sehe ich noch nicht so eine große Einheitlichkeit. Also im Grunde genommen ist der Job nicht erledigt. Wir haben jetzt nur mehr Auswärtsspiele, würde ich sagen.
Rücken zur Wand ist, glaube ich, ein Stichwort.
Rücken zur Wand nicht, das
Nee,
nicht.
ich meine das andere, wenn ich mal die deutschen Medien anguckt und sagt, jetzt haben wir eine Situation, du hast gerade sehr, sehr nett gesagt, die Zeche zahlt ja nicht die Politik, sondern im Zweifel die Medien. Wenn man sich das mal anguckt, die wird im Moment angeschossen sozusagen von den großen Plattformen aus Übersee auf der einen Seite, dann verändert sich natürlich auch eine Rezipientenstruktur. Dann kommen unter Umständen solche Verbote jetzt, die ja für die Finanzierung von Inhalten evident sind. Welche Auswirkungen hätte denn sowas aus deiner Sicht, wenn man jetzt sagt, man würde wirklich auf die Idee kommen, Dinge zu verbieten? Ihr habt es ja mal durchgerechnet, dass es für die Werbewirtschaft beziehungsweise für die Medien ganz eklatant wäre, oder?
Ja, klar. Das war jetzt ein prominenter Kasus in der letzten Legislatur. Du sprichst das Kinderlebensmittelwerbegesetz
Genau, ja, genau.
an. Also man konnte sich die Regeln anschauen, man konnte sagen, was ist, sie verstehen und dann eben auch übersetzen und auch bezifferbar übersetzen, welche Auswirkungen das hätte. Ja, das stimmt. Also generell gesagt, ja, Werbekommunikationsverbote, die sind erstmal für alle gleichermaßen schlecht, ja, also bremsen den Wettbewerb aus, weil eben, wenn Werbung ausgeschaltet wird, es dann in diesem Segment keinen Wettbewerb mehr gibt. Das schadet Marken, das schadet den Herstellern, den Unternehmen, die natürlich auch, insbesondere auch Innovationen werblich bekannt machen müssen, weil ganz still setzen die sich eben auch nicht am Markt durch. Ja, es geht damit auch ganz konkret, insbesondere in Bezug auf den Mittelstand, um Standorterhalt, um Standortpolitik. Ja, und du sagtest es ganz klar, es geht eben auch um die Refinanzierung von Medien, weil natürlich Werbung Medien refinanziert und ein benötigtes Geschäftsmodell ist, ja. Und schließlich und letztlich, ich sagte ja, alle nehmen Schaden, auch die Verbraucher. Also Werbeverbote bedeuten eben auch, dass wir keinen Preiswettbewerb mehr haben, ja. Und das bedeutet eben nicht sinkende, sondern dann steigende Preise in der Regel. So, und diese, sag ich mal, in den Folgen dann negative Leistungsbilanz, zumal wenn man schaut, wenn die eigentlichen Problemlagen, nehmen wir mal das Beispiel jetzt Übergewichtsrate von Kindern, werden die durch solche Verbote nachhaltig verbessert? Also wir sehen praktisch keine Evidenz dafür, wir sehen aber eine hohe bezifferbare Evidenz dafür, dass eklatante Nachteile für Medien, für Hersteller, Standort bis hin zu den Verbrauchern den Wettbewerb durch so Verbote ausgelöst werden. Und deshalb kann man nur sehr davon abraten, allgemein, grundsätzlich und in einer jetzigen Lage, ökonomisch und medienökonomisch anknüpfend an das, was ich am Anfang sagte, erst recht, Stichwort Rücken zur Wand. Wäre die völlig falsche Politik, auch dann in Europa, solche Regulierungen, Verbote auf den Weg zu bringen.
Jetzt sind wir in einer Situation, wir haben gerade ein paar Sachen zusammengefasst, das für die Werbewirtschaft und die Medien ja bedeutet, sie müssten eigentlich ja den Schritt nach vorne machen. Also großes Thema wäre ja, sind die deutschen, europäischen, wie auch immer, Medien in der Lage, durch mehr Innovationskraft dem was entgegenzusetzen, was da derzeit sich in diesem Markt so tut. Siehst du denn Chancen, dass die traditionellen, dass auch die neuen Medien, die entstehen hierzulande, dass die tatsächlich dem etwas entgegensetzen können, was da sich alles so zusammenbraut?
Muss nochmal zurückfragen, etwas entgegensetzen, was sich zusammenbaut. Du sprichst
Ja.
jetzt über klassische Kommunikationsverbote, Werbeverbote.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch eine Neustrukturierung und Umstrukturierung des Werbemarktes, die immer weiter voranschreitet. Wir haben so ein bisschen, das merkt man ja, man merkt ja, wie defensiv teilweise die Medien werden. Wir haben weitere Medienkonzentrationsprozesse in Deutschland. Und die Frage ist ja, man redet immer von, wir müssen jetzt europäische KI machen, wir müssen irgendwie in Deutschland Innovationskraft entwickeln, wir müssen neue Logiken, du hast vorhin die Paywalls angesprochen, wir müssen neue Logiken entwickeln. Und du beobachtest den Werbemarkt, ihr beobachtet den Werbemarkt ja sehr intensiv. Siehst du, dass da eine Kraft liegt, sozusagen dem was entgegenzusetzen, was so insgesamt so in der Gemengelage sich zusammenbraut?
Es sind schon, ich sprach vorhin von Kipppunkten, ja. Die Herausforderungen waren nie größer, aber die Branche ist durchaus in der Lage, in all ihren Teilen, wir reden jetzt ja insbesondere über Werbeträger, Medien, das
Absolut.
auch zu bewältigen, ja. Aber es braucht eben in gewissen Bereichen, hängt sie eben von Voraussetzungen ab, die sie auch nicht selber schaffen kann, ja. Der eine Bereich ist, keine überfordernden, Maß und Mitte verlierenden Eingriffe, weil motiviert durch überbordenden Schutzgesetzgebung, produktbezogene Verbote und ähnliches. Das sind Dinge, sag ich mal, das ist ja das ist eine politische Voraussetzung, die richtige Wirtschaftspolitik, die kann ja nicht die Branche selber schaffen. Da sind wir, sag ich mal, aufgerufen, mit unseren Mitgliedern dafür Sorge zu tragen, dass hier Maß und Mitte gehalten wird. Und das Zweite ist, ich kann das nur wiederholen. Das ist in Bezug gerade auf den so relevanten digitalen Werbemarkt ein Durchhalten und proaktives Anwenden der Wettbewerbsgesetze, weil da wird es eben auch nicht anders gehen. Ja, so wie die Märkte strukturiert sind kaum bestreitbar, kannst du auch mit deiner eigenen besten Innovation dann nicht mehr an die Wachstumsraten anschließen, die Gatekeeper haben. Die müssen eben reguliert werden. Sie sind reguliert. Wir haben die Gesetze, die müssen nur angewendet werden. Ja, und wenn das geschieht auf der Tuns- und auf der Unterlassensseite, ja, dann sehe ich durchaus auch Chancen in Zukunft weiter gute Inhalte auch refinanzieren zu können.
Gucken wir zum ganzen Schluss nochmal bis in die Glaskugel der Werbewirtschaft. Du hast gesagt, 5 Jahre ist ein langer Zeitraum. Versuchen wir es trotzdem mal. Wie sieht denn der deutsche Werbemarkt in 5 Jahren aus?
Tja, also das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen, aber ich glaube, auf eins können wir uns einigen. Also nochmals, wenn die beschriebenen Weichen gestellt werden, die Do's and Don'ts im Großen und Ganzen beachtet werden, dann ist die Digitalisierung, dann ist KI vollkommen etabliert im deutschen Werbemarkt, bei der Kreation und im Bereich Media, bei der Analyse auf allen Ebenen. Und wir werden wohl auch, denke ich, veränderte Wertschöpfungsketten sehen, vielleicht auch verlagerte Wertschöpfungsketten infolge von KI. Aber so vor allem die Wettbewerbspolitik bestimmt, ja, stimmt, wird die Machtposition der Gatekeeper nicht eine vollkommene sein, und wir haben noch Raum auch für gute, auskömmliche Geschäftsmodelle bei allen anderen Marktteilnehmern.
Finde ich einen schönen persönlichen Satz zum Schluss. Ganz herzlichen Dank. Wie Bernd, es war Bernd Naun, der Hauptgeschäftsführer des ZAW im Out-of-Home-Podcast.
Danke dir.